Also das Wichtigste am ganzen Aufhören ist, dass man einmal irgendwann sagt, liebe Zigarette, das war eine schöne Zeit mit dir, es ist vorbei, wir müssen uns trennen.
Manche können es einfach so ablegen, anderen fällt es so schwer wie nichts auf der Welt. Heute sprechen wir übers Rauchen und wie man es lassen kann. Ja, wie? Das verrät mir Professor Tobias Rüther, Leiter der Spezialambulanz für Tabakabhängigkeit des LMU-Klinikums in München. Rauchen aufhören ist eigentlich wie Fahrradfahren lernen, meint er. Man muss es üben. Mehrere Versuche sind dabei völlig okay und überhaupt Motivation ist alles. Wer wissen will, ob die sogenannte Silvester-Methode funktioniert und was die Golden Six sind, bleibt jetzt dran. Für ein überaus motivierendes und unterhaltsames Gespräch. Ich bin Annette und ihr hört Wissen, was dir gut tut, den Podcast von Bunte Gesundheit. Schön, dass Sie da sind, Tobias Rüther.
Vielen Dank für die Einladung, freut mich.
Was sagen Sie den Menschen, die zu Ihnen kommen? Vorwürfe oder schön, dass Sie da sind?
Naja, also Vorwürfe. In der gesamten Suchttherapie bringt Konfrontation und Vorwürfe überhaupt nicht. Es geht nur um Motivation. Mein Job ist, die Motivation, die da ist, zu stärken und neue Motivation zu erschaffen. Ich sage, schön, dass Sie da sind. Gut, dass Sie den Weg zu mir gefunden haben.
Und manche kommen aber auch zum wiederholten Mal?
Manche kommen zum wiederholten Mal, viele kommen auch fremdbestimmt, das ist mir ganz egal. Hauptsache, die Menschen sind, kommen schon mal. Das ist ein Riesenschritt, zu einem Suchttherapeuten, zu einem Raucherentwöhner zu gehen. Und das ist schon mal toll. Und der Rest ist meine Aufgabe. Mhm. So schule ich auch meine Mitarbeiter. Ich sag MitarbeiterInnen, wenn der Patient da ist, ist euer, und da könnt ihr nicht mehr sagen, der ist nicht motiviert, der Rest ist euer Job.
Okay. Was bedeutet denn Rauchen für den, der es tut? Ist es Seelentröster, sicherer Hafen, Belohnung und für was? Also was macht Nikotin mit unserem Gehirn?
Also Nikotin ist ja ein Suchtstoff und zwar einer der stärksten Suchtstoffe, die wir überhaupt haben auf der Welt. Also vom Nikotin aufzuhören ist schwieriger als vom Heroin. Und was es vor allen Dingen macht, ist eine Belohnung. Und Belohnung ist ein Dopaminausstoß im Gehirn, sagen wir wissenschaftlich. Das ist unser Neurotransmitter, also diese Botenstoffe im Gehirn. Und das ist sozusagen, wenn Sie so wollen, das Glückshormon, das ausgeschüttet wird. Und das macht Nikotin sehr schnell, wenn man einatmet. Das geht sehr schnell durch die Lunge, durch den kleinen Kreislauf, sagen wir, ins Gehirn. Das geht zack, zack. Das heißt, nach einem Zug hat man innerhalb von 20 Sekunden ein kleines Wohlgefühl, eine kleine Belohnung. Und dieses Gefühl hält nicht lange an, dann muss man wieder rauchen. Und da, wenn man sich dran gewöhnt und wenn man das mit Situationen verknüpft, wie zum Beispiel Kaffee oder irgendwelchen Situationen, dann gibt es eine sehr starke Sucht. Und das ist das Gefährliche am Rauchen. Also das Gefährliche, dass man sich so schnell dran gewöhnt ans Nikotin. Das ist der eigentliche Suchtstoff.
Kann man sagen, ab wann man süchtig wird? Ist es nach der fünften Zigarette oder hängt es vom Alter ab vielleicht, wenn man anfängt?
Naja, also Sucht ist allgemein, muss man sagen, Sucht ist dann, wenn man ohne das Suchtmittel nicht mehr kann oder wenn man es für etwas einsetzt, wofür es eigentlich nicht gedacht ist. Also es ist nicht Genuss. Genuss wäre, also ich wohne neben einem der besten Bäcker in München, ich sag nicht welcher, und da gibt es die sogenannte Haustorte. Die schmeckt so gut, wenn ich vorbeigehe, muss ich sie kaufen. Wenn der aber zu ist, gehe ich vorbei und gehe nach Hause. Ein Raucher, der keine Zigaretten hat, der kann nicht einfach nach Hause gehen, wenn der Laden zu ist oder der Automat nicht mehr geht. Der geht ganz München ab und klappert alle Automaten ab oder steht nachts auf. Das heißt, nicht mehr ich bestimme, ob ich konsumiere, sondern das Suchtmittel. Und bei Zigaretten ist ganz klar, dass bei abhängigen Rauchen die Zigaretten sagen, du musst rauchen. Und das sagen die ganz krass, alle 90 Minuten. Und wenn man nicht raucht, dann geht's einem schlecht. Das ist das Zweite, Entzugserscheinungen. Wenn man Entzugserscheinungen, also wenn man erstmal das, wenn man einen Drang hat, es zu machen, wenn man Entzugserscheinungen hat. Und wenn man das, also das heißt, man fühlt sich unwohl ohne Zigaretten und zwar unwohler, als man sich fühlen würde, als ein Gesunder sich fühlen würde. Einfach ohne. Ich meine, wir zwei rauchen jetzt nicht und fühlen uns wohl und das würden wir in 90 Minuten auch. Ein Raucher kann hier nicht 90 Minuten sitzen, ohne zu rauchen. Der fühlt sich unwohl. Also Entzugserscheinungen, ganz schlimm. Und dann noch, ich muss nicht alle Kriterien auffüllen, aber die wichtigsten, Konsum trotz Folgen. Die meisten Raucher merken schon, dass sie Husten haben oder dass sie weniger Sport können oder dass die Geld verlieren oder dass die Partnerin schimpft, weil sie stinken. Diese ganzen Geschichten und man konsumiert trotzdem weiter. Mhm. Und das sind sogenannte Suchtkriterien. Wir, in der Wissenschaft haben wir derer 10, die zähle ich jetzt nicht alle auf. Und danach können wir ganz genau sehen, ist es eine Sucht. Aber jetzt die HörerInnen können jetzt hören, wenn sie das hören und von den 3 Kriterien ist eine schon klar, dann würde ich mal sagen, es ist kein Genuss mehr. Ich genieße nicht, sondern ich bin abhängig nach den Dingern. Ich kann gar nicht mehr ohne.
Also das reicht schon, interessant. Aber ich habe ein paar mehr gezogen in meinem Leben und es ist nichts passiert, keine Sucht, mag das gar nicht, das Zeug. Wann ist es denn gefährlich? Wann kippt es denn vom Ich brauche, also hin zum Ich brauche es jetzt?
Jetzt die Frage, wie lange das, also je nachdem, wie früh man konsumiert, kann man sich relativ schnell dran gewöhnen. Mhm. Die meisten RaucherInnen fangen ja so im jugendlichen Alter an, mit 12, 13, leider ist es so. Die Sucht entwickelt sich im jugendlichen Alter.
Mit 12?
Oder andersrum, wir zwei, und wir sehen uns nicht, die Hörer, aber wir sind beide deutlich über 12, kann ich Ihnen mitteilen. Auch über 25, weil da die Hirnreifung aufhört. Doch, über 25. Ich hoffe, ich habe nichts verraten, aber über 25 sind wir beide. Das heißt, jetzt können wir, ist unser Gehirn ausgereift und ist nicht mehr so empfänglich für eine Sucht. Das heißt, jetzt mit dem Rauchen anzufangen, wäre sehr schwierig. Vielleicht haben Sie das Glück gehabt, dass Sie sehr spät im Leben diese Probierzigaretten gemacht haben und nicht regelmäßig geraucht haben, sodass Sie Gott sei Dank da vorbeigegangen sind. Mm. Zumindest auch ganz wichtig für die Erziehung, wenn man sagt, wenn man will, dass seine Kinder nicht rauchen. Also ich habe zu meinem Sohn gesagt, du, wenn du bis zum 18. Lebensjahr nicht rauchst, zahle ich einen Führerschein.
Okay.
Weil ich wusste, dieses Geld, diese zwei, jetzt sind es schon noch mehr 1.000 Euro, was das ist, dafür, dass mein Sohn 10 Jahre länger lebt und dieses Rauchen nicht hat, das ist eine tolle Investition. Mhm. Hat doch geklappt. Er raucht nicht.
Okay, und was ist das kritische Alter? Also wann wird es immer schwieriger, süchtig zu werden? Also wahrscheinlich dann auch 30 plus. Aber wann ist es besonders gefährlich?
Also zwischen 12 und 19. Das ist so die wirklich gefährliche Zeit. Das heißt, wir müssen unbedingt gucken, dass in unsere Kinder und Jugendlichen kein Nikotin, überhaupt kein Suchtstoff da reinkommt. Weil da das Hirn entwickelt sich. Und Sie müssen wissen, das Hirn funktioniert ja chemisch und elektrisch. Und sehr chemisch, mit vielen Botenstoffen. Und das strukturiert sich in dieser Wachstum. Das ist ein tolles Gehirn, das macht alles so, nimmt alle äußeren Einflüsse wahr und macht ein Gehirn ein chemisches Gleichgewicht fürs Leben. Und das passiert bis zum 25. Lebensjahr. Und wenn Sie da einen Suchtstoff hineintun, der da nicht hineingehört, dann entwickelt sich das in eine andere Richtung, was nie wieder weggeht. Das heißt, solche Menschen, die da geraucht haben, haben ein Suchtgedächtnis, wo sie ihr Leben lang für kämpfen müssen. Das heißt, und die meisten Raucher und Raucherinnen, die zu mir kommen, haben zwischen den 12. und 19. Lebensjahr angefangen zu rauchen. Und das werden auch die Hörerinnen und Hörer, die jetzt zuhören, denken Sie mal nach, wann Sie angefangen haben und wenn Sie abhängig sind, wahrscheinlich haben Sie deutlich vor dem 20. Lebensjahr angefangen.
Ja. Gibt es ein Alter, in dem die meisten zu Ihnen kommen oder ist das eine riesige Bandbreite?
Also es gibt zwei Alterspeaks. Die Leute kommen gerne zu Live-Events. Es kommen Menschen zum Beispiel, die Kinder kriegen, Schwangere oder Menschen, Frauen, die schwanger werden wollen oder junge Väter und Großeltern zum Beispiel, wo die Enkel bekommen, denen es peinlich ist vor den Enkeln, das kommt auch. Oder nach Live-Events, ich habe zum Beispiel plötzlich eine Herz-Kreislauf-Erkrankung bekommen oder mein Arzt hat irgendwie gesagt, mit deinen Gefäßen, das geht aber nicht so weiter oder ich habe diesen schrecklichen Raucherhusten. Das sind so meistens Dinge, wo die Leute zu uns kommen. Mhm. Leider sind die meisten Raucher, also es sind die einen, die sehr jungen, die zu uns kommen und es kommen dann Leute so 55 plus.
Ja, ich dachte immer naiverweise, man ist schwanger und dann kann man aufhören. Also ich habe das gesehen, dass das vielen so ging in meinem Umfeld. Aber wenn Sie sagen, die kommen sogar und schaffen es gar nicht so leicht, wie man denkt, das
also
finde ich interessant.
Gerade an Schwangeren sieht man, wie sehr das eine Sucht ist. Das sind wirklich sehr, sehr arme Frauen, Schwangere, die rauchen und nicht aufhören können. Die meisten Schwangeren hören auf und können das, weil dieser Druck natürlich so klar ist. Also das ist ja eine Katastrophe, als Schwangere zu rauchen. Und die, die es nicht können, das sind wirklich ganz, ganz, ganz arme Frauen. Und die werden auch von der Gesellschaft ziemlich ausgestoßen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sehen eine schwangere Frau an der Bushaltestelle rauchen. Was die für einen Sozial, die wird angepöbelt, ja. Das sind aber Suchtkranke. Natürlich machen die das nicht aus Spaß. Die kommen zu mir und weinen. Die sagt, ich will mein Kind nicht schön. Ich kann es nicht. Ich habe eine Sucht. Und genau an Schwangeren merken sie, dass das nicht ein Lifestyle ist oder eine schlechte Angewohnheit. Es ist eine Suchterkrankung, eine Erkrankung, die ohne Hilfe vielleicht auch nicht weggeht. Und das Erste, was wir bei Schwangeren machen, ist, dass wir erstmal eine Stunde nur sie entlasten. Sagen, du hast doch schon reduziert, du bist keine schlechte Mutter, du hast eine Suchterkrankung. Komm, lass uns gemeinsam gucken, wie das geht, dass wir die erstmal wieder aufbauen. Also das sind ganz arme Würstchen, wenn ich so sage, schwangere Frauen, die nicht aufhören können zu rauchen. Gott sei Dank können die meisten aufhören. Und da muss ich auch auf mich schauen. Ich finde es natürlich eine Katastrophe, wenn ich das sehe für das Neugeborene. Und ich weiß als Arzt, wie schlimm das ist. Und trotzdem muss ich mich zusammenreißen, dieser Frau helfen.
Sehen Sie, der wird es schaffen, der oder die, oder eben gar nicht? Gibt es immer Überraschungen? Wie ist das so?
Ich mache das für 15 bis 20 Jahre. Ich sehe das schon so ein bisschen. Also die Menschen, die sagen, das ist alles ganz locker, ich schaffe das schon. Ja, jetzt sagen wir, wie ich es machen muss, hier ist ein Plan, ich komme dann wieder, sage ich, das wird nur eine Runde dauern. Und Menschen, also ich sehe, wenn sie Ehrfurcht vor der Erkrankung haben, so nenne ich das in meinen Worten, dann denke ich, das kann klappen. Wenn die sagen, ja, ich will es unbedingt, ich habe so, ich arbeite, es wird schwierig, wo kann ich, dann sehe ich, das kann was werden. Und dann helfe ich den Leuten. Also ich helfe allen, aber da glaube ich, das bringt am meisten.
Unser Podcast wird unterstützt von Kneipp. Gerade jetzt, wo wir wieder mehr draußen sind, uns mehr bewegen und vielleicht auch wieder mehr Sport machen, merkt man schnell, der Körper braucht einfach ein bisschen mehr Unterstützung. Vor allem, wenn es um Muskeln, Energie und Nerven geht. Und genau da spielt Magnesium eine wichtige Rolle. Viele von euch kennen Magnesium wahrscheinlich als Tabletten oder Sticks. Kneipp hat dafür eine neue, ziemlich leckere Lösung. Magnesium plus B12 als Gummis. Die schmecken fruchtig nach Himbeere und sind super praktisch für unterwegs. Ein Must für jeden Sport- oder Reisetasche. Ein Gummi enthält 120 Milligramm Magnesiumcitrat, also eine Form von Magnesium, die der Körper besonders gut aufnehmen kann. Und ihr könnt ganz flexibel dosieren, je nachdem, was euch gerade gut tut. Und irgendwie typisch Kneipp, das Produkt lässt sich perfekt in den Alltag integrieren und unterstützt einen bewussten Lebensstil optimal. Genau das ist schon seit Generationen die Gesundheitsphilosophie von Kneipp. Warum schaffen es manche zu sagen, ich mache das ab morgen nicht mehr? Und andere schaffen es jahrelang nicht.
Also wir können ja aufbauen, was wir vorhin gesagt haben. Die, die nach dem 20. Lebensjahr angefangen haben, da kann man eine Abhängigkeit entwickeln. Aber das kann man mit einfachem Willensentscheid wieder aufhören. Das sind immer die, die immer sagen, was hast du denn, was musst du einen Kurs haben, hör doch einfach auf, ja, reiß dich zusammen. Das ist wie wenn man, gut, wie ein Psychiater, das ist wie wenn man Depressiven sagt, sei doch mal fröhlich, ja, das geht halt nicht. Ich bin abhängig, ich bin depressiv. Das ist leider immer noch so ein bisschen drin bei psychischen Erkrankungen. Wenn man eine Erkrankung, wenn man einen Arm gebrochen hat, dann sieht ihr den Gips, ja. Kein Problem, muss halt langsam tun, ja. Aber wenn jemand eine Depression hat oder eben eine Abhängigkeitserkrankung, dann sagt man, reiß dich doch zusammen, hör doch auf, mein Onkel Fritz hat es auch geschafft. Ja, aber das ist nicht die Regel. Die meisten schaffen es nicht ohne professionelle Hilfe, besonders wenn sie früh angefangen haben.
Also das ist so richtig ein entscheidendes Kriterium, das Alter. Das war mir gar nicht klar.
Als Alter, wo man angefangen hat.
Genau, ja. Man denkt ja eben oft, es ist der reine Wille. Mhm. Als Außenstehender, ja.
Bei einer Erkrankung ist es eben nicht. Das wäre schön, das ist aber bei Suchterkrankungen nicht der Fall. Es ist viel, viel stärker. Es ist ein richtiges Suchtmittel und man braucht professionell. Wenn man es schafft, ist es super. Jeder soll es auch mal probieren. Und wenn man es nicht schafft, soll man nicht aufgeben, sondern wissen, es ist eine Erkrankung. Es gibt ganz tolle Hilfe und jeder kommt davon weg, wenn man es mal anfängt.
Mhm. Ist das Rauchen inzwischen so, sind es verschiedene Schichten, verschiedene Bubbles, die das machen oder nicht machen? Und wer sitzt dann meistens bei Ihnen oder wird auch oft geschickt, haben Sie ja gesagt. Also wer muss geschickt werden? Gibt es da auch so Typen?
Also gerade als ich jetzt weggefahren bin von zu Hause, hat eine zu mir gesagt, es raucht doch gar keiner mehr in unserem Umfeld. Sag ich, ja, aber du bist in der Bubble. Also es ist schon so, dass es immer mehr ein Phänomen der Menschen mit der bildungsferneren Schichten gibt und der Menschen, die weniger Geld zur Verfügung haben. Was natürlich noch blöder ist, weil Rauchen ist furchtbar teuer. Ja. Wenn Sie das Bürgergeld anschauen, 40% des Bürgergelds gehen direkt in die Tabakindustrie, weil die natürlich auch alle rauchen, weil es auch keine Präventionsprogramme für Menschen mit prekären Situationen haben, für Menschen mit Migrationshintergrund, auch ein Riesenproblem. Das ist eigentlich ein großes Problem. Es stimmt schon, dass es in bildungsferneren Schichten deutlich mehr stärker ist und bildungsnahen Schichten ist es weniger geworden.
Und das hat sich aber in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich auch sehr verändert.
Hat sich geändert durch die Nichtraucherschutzgesetze. Und wenn Sie sagen, wer kommt zu mir? Wie gesagt, also Menschen mit Lebensereignissen oder fremdmotivierte Menschen, die einfach merken, jetzt wird es zu viel. Oder irgendwas gehört haben oder einen tollen Podcast gehört haben und sagen, jetzt muss ich doch mal was tun. Ganz durch die Bank. Und sehr viele, werden wir vielleicht am Schluss nochmal drüber sprechen, mit diesen neuen Produkten wie Nikotin, E-Zigaretten oder Nikotin-Pouches. Mhm. Das sind ganz junge Leute, 20-somethings, die zu uns kommen. Manchmal auch jünger, unter 18 darf ich nicht behandeln, aber so um den Dreh rum kommen zu uns. Die haben manifeste Abhängigkeiten, noch nie geraucht, aber eine Nikotinabhängigkeit. Zu den Produkten kommen wir sicher gleich noch.
Ja, interessant. Ich wollte erst nochmal hören, warum man denn unbedingt aufhören sollte. Was macht Nikotin, Tabak, alles mit uns gesundheitlich. Ich sitze hier jede Woche und irgendwie ist es, glaube ich, bei jedem dritten Podcast die Gefahren von Bewegungsmangel, von Alkohol, von Rauchen für alle möglichen Krankheiten.
Ja, das ist bei Rauchen, das reiht sich da einfach ein. Also ich will sagen wir mal so, wir sind ja jetzt nicht in meiner Sprechstunde, sonst würde ich sagen, Leute, darüber müssen wir gar nicht sprechen, weil Angst machen möchte ich Ihnen nicht, weil die meisten kriegen dann Angst und rauchen erst recht ein. Also wir arbeiten überhaupt nicht mit Schrecken. Früher hat man so Bilder von Lungen gezeigt, machen wir gar nicht. Ich arbeite nur mit Motivation. Wie toll ist es aufzuhören, weil das ist richtig toll. Aber unter uns rauchen ist richtig schlimm. Das schädigt nahezu jedes Organsystem, vor allem die Lunge, aber auch die Niere. Es macht schreckliche Krebserkrankungen. Alle Krebse werden schlechter, aber vor allen Dingen Lungenkrebs, Brustkrebs auch, Blasenkrebs. Oh je, ich kann aufzählen. Und die meisten sterben aber an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also an kardiovaskulären Erkrankungen, heißt es auf medizinisch. Mhm. Also alles, was so ums Herz rumgeht, Herzrhythmusstörungen, Arteriosklerose und so weiter. Also tabakassoziierte Erkrankungen. Und jetzt sind wir kurz in diesem Thema. Jeder zweite Raucher wird am Rauchen versterben. Also einer tabakassoziierten Erkrankung. Ja. Und ein Raucher oder eine Raucherin verliert ungefähr 10 Jahre Lebenszeit und riesige Lebensqualität. Könnte man sagen, na gut, dann sterben die halt vorher, sparen wir Geld. Das ist auch nicht so. Wir sparen überhaupt kein Geld. Wir müssen viel mehr zahlen, weil die meisten Menschen auch dann früher berentet werden. Das ist eine lange Leidenszeit. Sie fallen ja nicht alle tot um. Eine Leidenszeit, ist uns sehr viel Geld kostet. Also dieses Rauchen kostet uns furchtbar viel Geld und macht sehr, sehr viel Leid.
Mhm.
Gar nicht toll.
Macht es einen Unterschied, ob ich 5 oder 20 Zigaretten täglich rauche?
Da muss man ein bisschen differenzieren. Also unter 5 werden Sie als abhängige Raucherin gar nicht schaffen, weil das sind sogenannte Golden Six. Sie brauchen, um eine konstante Nikotinverteilung am Tag zu haben, ungefähr 6 Zigaretten. Das heißt, drunter ist es eine Qual. Auch diese Reduzierversuche kann man machen bis 6 Zigaretten, aber dann sollte man auf jeden Fall aufhören, weil dann ist es eine Qual. Wieder Entzug, warten, dann wieder nehmen, das ist nix. Von der Schädlichkeit muss man ein bisschen differenzieren. Also wenn man das Krebsrisiko anschaut, muss man sagen, jede Zigarette erhöht das Krebsrisiko. Und umso mehr Sie rauchen, umso höheres Krebsrisiko haben. Das ist sozusagen in der Mathematik, würde man sagen, linear. Ja, je mehr man nimmt, umso höher ist das Risiko. Das ist beim Herz-Kreislauf-Risiko nicht so. Also ob Sie 3 Zigaretten rauchen oder 18, ist völlig egal. Es ist beides schon gleich schädlich. Ab 3 Zigaretten schnell das Herz-Kreislauf-Risiko hoch. Also Herzinfarkt, Schlaganfall, diese ganzen Geschichten. Das ist bei wenigen Zigaretten schon richtig, richtig, richtig schlimm. Da gibt es ganz tolle Studien. Die Datenlage ist wasserklar. Das liegt daran, dass schon wenig Rauch Entzündungen macht in den Gefäßen. Und das sind letztlich diese ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind, Ärzte werden mich jetzt ein bisschen schimpfen, aber so ganz einfach gesagt, sind es Entzündungen der kleinen Gefäße. Und wenn die verstopfen, geht alles kaputt. Dann geht die Gefäße ist kaputt, das Herz und so weiter. Und genau das macht wenig Rauch schon. Drum ist auch diese Nichtrauchschutzgesetze, also die rauchfreien Gaststätten, ein solcher Segen gewesen. Wir hatten ja in Bayern, als wir das eingeführt haben, vor über, ich glaube, 15 Jahren jetzt, haben wir innerhalb von einem Jahr 15% weniger Aufnahmen wegen Herzerkrankungen in den Krankenhäusern. Weil dieses Passivrauchen so wahnsinnig gefährlich ist. Ganz wenig Rauch. Sie müssen wissen, Rauch ist ja, oder Rauch ist einfach verbrannte Blätter, Pflanzen, die man anzündet. Das wäre so, wie wenn Sie jetzt an der Isar grillen und sich dann so über das Lagerfeuer beugen und einmal so einatmen. Das würden Sie nicht machen. Genau das macht ein Raucher. Und ich sage Ihnen, wenn in dem Raucher vorher Nikotin wäre, in dem Lagerfeuer, würden die Raucher auch darüber inhalieren. Also man atmet etwas Ekliges, nämlich verbrannte Blätter, den Rauch von verbrannten Blättern ein, um den Suchtstoff zu bekommen. Das ist das Problem. Und Rauch von verbrannten Blättern, und das kann eine ökologische Tabak sein oder eine mit Zusatzstoffe, das ist völlig egal. Wenn Sie Blätter verbrennen, den Rauch einatmen, ist das richtig schädlich.
Mhm. Also was könnte man mehr tun? Gerade habe ich so durchgehört, in anderen Ländern ist man schon weiter. Es gibt ja auch ein Werbeverbot, was es bei uns nicht gibt. Es gibt vielleicht mehr Prävention. Was kennen Sie da?
Naja, mittlerweile gibt es in Deutschland ein Werbeverbot. Es hat aber lang gedauert, weil wir eine sehr, sehr starke Tabakindustrie in Deutschland haben. Andere Länder wie Australien sind uns schon viel weiter. Oder Großbritannien. In Australien kostet, glaube ich, eine Zigarette, Schachtzigarette 20 Euro. Und ab einem bestimmten Alter bekommt man sie überhaupt nicht mehr, weil die das ausrotten wollen. Ja?
Ach, man kriegt die nicht verkauft?
Man kriegt die gar nicht mehr verkauft, nein. Die haben gesagt, es gibt jetzt ein Datum, ab dem gibt es keine mehr. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Es gibt von der WHO ein Programm, das FCTC, heißt Framework for Tobacco Control. Und da ist ganz klar festgelegt, was ein Staat machen muss. Und dem sind wir auch beigetreten, um das Rauchen wegzukriegen. Aber Deutschland ist immer sehr, also Platz 34 von allen Ländern, sehr schlecht im Umsetzen. Das hat ewig gedauert mit dem Werbeverbot. Die Tabaksteuererhöhungen waren immer nur sanft, damit auch bloß das Steueraufkommen nicht ganz weggeht. Ich meine, es ist eine Wahnsinn, Milliarden Steueraufkommen auch. Das braucht der Staat ja auch irgendwo, obwohl es gar nicht in die Gesundheit investiert. Also das ist schwierig, wenn man das konsequent macht. Nichtraucherschutzgesetze, Werbeverbote, die Schachteln in Olivgrün mit Times New Roman verkauft und nicht mit irgendwelchen bunten Werbedingern, dann kann man richtig viel machen und drückt das die Quoten runter. Aber, liebe Politik in Deutschland, Tabak ist auch eine Erfolgsgeschichte. Wir haben wahnsinnig viel erreicht. Wir haben die Quoten halbiert in den letzten 30 Jahren durch vernünftige, durch Werbeverbote. Wenn ich mich überlege, also in meinem Alter gab es im Kino noch Werbung für Zigaretten, ja. Tolle, wahnsinnig hochproduzierte Werbung. Es gab an jeder Lipfasssäule was. Es gab, in jeder Kneipe durfte man rauchen. Es gab überall Zigarettenautomaten. Das hat sich schon deutlich gebessert. Und vielen in der Jugend ist Rauchen auch uncool geworden. Und wir haben gerade bei den Jugendlichen nur noch 6-9%. Und früher hatten wir 30%, 40% RaucherInnen. Ja. In meiner Schule gab es ein Rauchereck. Ab 16 durfte man da rauchen. Da standen die Coolen drin, ja. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Nee, aus dem Lehrerzimmer waberte der Rauch, ja. Meine Schulaufgaben, die rochen nach Rauch, weil das ist alles, hat sich was geändert. Und da hat die Politik einen guten Job gemacht. Sie muss noch besser werden, aber wir müssen die Politik auch mal loben. Gerade was das Thema Rauchen, dann sind wir auf einem super richtigen Weg.
Wo wir gerade über die Jugend sprachen, da ist es jetzt ein bisschen uncool geworden, das Rauchen, sagen Sie. Aber dafür diese ganzen bunten Sachen, die irgendwie so lustig duften auch. Was gibt's da und wie gut oder schlecht ist das?
Naja, also die Tabakindustrie hat halt richtig Angst. Die weiß, so ein Raucher, wenn der anfängt, wir haben ja gesagt, unter 25, die ganze Tabakwerbung ist auch für Jugendliche, für Pubertierende gedacht. Freiheit und Abenteuer, das brauchen wir zwei nicht, ja. Das haben wir schon gehabt. Jetzt sitzen wir in so einem Studio. Das ist pubertäre Werte. Diese ganzen coolen Sachen, die wollen Einsteiger haben, weil die wissen, wenn ich dich jetzt am Haken habe, habe ich dich, solange bis du stirbst, mindestens 25 Jahre und 30.000 Euro Umsatz. Das wissen die ganz genau. Und jetzt ist es so, dass durch diese ganzen Tabakkontrollpolitik, die wir gerade besprochen haben, die Jungs und die Mädels nicht mehr rauchen, die Jugendlichen. Das ist ein Riesentheater. Und da haben die richtig Angst gekriegt. Wir müssen die an den Haken Nikotin kriegen. Und wenn wir es nicht mit Zigaretten kriegen, machen wir es mit neuen Produkten. Was haben sie gemacht? Sie haben neue Produkte. Für die etwas Reicheren haben sie Tabakverdampfer hergestellt, also IQOS und GLOW heißen die in Deutschland. Das sind kleine Sticks, die den Tabak nicht mehr verbrennen, sondern erhitzen. Da kommt weniger Schadstoffe raus. Das stimmt, sind weniger. Macht aber genauso abhängig. Und das zweite ist, überhaupt kein Tabak mehr. Die armen Tabakbauern müssen nichts mehr anbauen, sondern wir nehmen das Nikotin in eine Flüssigkeit und verdampfen es. Das nennt sich E-Zigarette. Und die möglichst bunt und dann möglichst nicht mit Tabakgeschmack, weil das ist ja ein bisschen eklig. Wir nehmen Pina Colada, Strawberry Ice, Strawberry Mint und was ich auch. Also die ganzen Cocktails und alles rauf und runter. Und das ist das, was wir jetzt zum Beispiel mit der sogenannten Elfbar, das ist die Hauptkonsorte davon, was eigentlich in den leider zunehmend jetzt in den Mündern und Lungen unserer Jugendlichen ist. Ganz schrecklich. Das sind Wegwerf-E-Zigaretten. Da ist eine Batterie drin und eine Flüssigkeit, eben mit viel Nikotin und verdammt viel Nikotin. Und das ist so eingestellt, dass wenn Sie daran ziehen, dass das Nikotin ganz schnell in Ihr Gehirn gerät. Und wir haben Studien gemacht, indem wir Probandinnen Blut abgenommen haben, geguckt haben, wie schnell flutet das an, sagen wir, wie schnell geht denn das Nikotin vom Einatmen in das Gehirn? Und von diesen Elfbars, von diesen Wegwerf-E-Zigaretten geht es sogar schneller ins Gehirn als bei der Tabakzigarette. Das heißt, macht noch abhängiger. Also, und Sie können bei manchen Produkten sogar mehr Nikotin ins Gehirn bringen als bei der Tabakzigarette. Das heißt, die Tabakindustrie hat ein neues Produkt, um natürlich Jugendliche einen Haken zu kriegen. Und wie ich gerade gesagt habe, wir schließen immer schöne Kreise. Das ist genau unser Klientel. Jetzt kommen Jugendliche und junge Erwachsene, die noch nie geraucht haben, aber nicht mehr von den E-Zigaretten wegkommen.
Wir wollen ja auch über das Aufhören reden. Wie kann das denn gelingen? Wie lange dauert's? Was machen Sie?
Also das Wichtigste am ganzen Aufhören ist, dass man einmal irgendwann sagt, liebe Zigarette, das war eine schöne Zeit mit dir. Es ist vorbei, wir müssen uns trennen. Ich sag immer, mit dem Rauchen aufhören ist wie eine Beziehung, wo man merkt, es ist eine toxische Beziehung. Wir hatten eine schöne Zeit zusammen, aber jetzt, wenn wir weitermachen, dann wird das geht kaputt, wir gehen zugrunde. Wir müssen uns trennen und das tut auch ein bisschen weh. Und trotzdem ist es die richtige Entscheidung. Wenn man schon mal so weit ist, sage ich, ich habe das Ziel, mich von der Zigarette zu trennen, dann ist man schon auf dem tollen Weg. Das muss noch nicht sofort klappen. Aber zu sagen, ich möchte über kurz oder lang das nicht mehr haben, weil ich finde es eklig, es ist sauteuer und es bringt mich eigentlich um. Das ist schon mal toll. Und dann kann man überlegen, dann kann man es erstmal selber versuchen, sich einen Stoppzack zu setzen und zu gucken, schaffe ich das. In der Regel wird es nicht klappen. Das ist die sogenannte Silvestermethode. Und die Silvestermethode hat leider nur 5% nach einem Jahr. Das heißt, von 100 Leuten, die sagen, morgen höre ich auf, rauchen 95 nach einem Jahr weiter. Aber immerhin, erstmal sind es 5 auch nicht wenig. Und zweitens hat man mal probiert, brauche ich diesen ganzen Kladderadatsch oder kann ich einfach so aufhören? Allein das machen die meisten RaucherInnen nicht, weil sie Angst haben, weil es so Angst bewährt, weil Raucher so Angst haben, dass irgendwas Schreckliches passiert, wenn man aufhört zu rauchen. Das erste ist, was wir Ihnen erklären, also mal abgesehen davon, verglichen mit anderen Drogen, wenn sie mit dem Rauchen aufhören, passiert eigentlich nichts Schlimmes. Ja,
was ist denn die Angst? Was könnte denn passieren?
Dass sie die Wände abkratzen zum Beispiel. Sag ich, na und? Einen schweren Herzinfarkt kriegen. Passiert nicht. Das Problem
Wieso
ist,
ein Herzinfarkt? Das ist ja irgendwie.
Viele haben einfach so Angst, weil dieses Gefühl, nicht mehr zu rauchen, das ist so unangenehm, das tut so weh. Und ich verstehe die RaucherInnen so gut, das ist so unangenehm, dass sie denken, es passiert nur was ganz, was Schreckliches. Und das Erste, was wir mit ihnen besprechen, ist, schlimmer wird es nicht. Im Gegenteil, in dem Moment, wo sie das spüren, wird es wieder leichter. Das ist so eine Welle. Und wir sagen, sie müssen über die Welle schwimmen oder surfen. Ja. Man surft über diese Welle und dann wird es besser.
Ich fand es interessant, das hatte ich gelesen. Wir haben uns ja schon mal vor Jahren auch unterhalten für ein Interview. Da hatten Sie gesagt, wir wissen heute, dass im Gehirn schon bei der Sichtung des Reizes, etwa der Tasse Kaffee oder der Bushaltestelle, an der man gleich warten muss, Dopamin ausgestoßen wird. Und da gibt es konkrete Übungen, mit denen kann man solche Reize wegschieben im Gehirn, oder?
Ja, das ist schon ziemlich High-End. Das machen wir mit dem Computer. Wir haben einen Joystick und dann zeigen wir denen rauchassoziierte Reize, so nennen wir das. Und dann schieben die das direkt mit der Hand weg. Das ist natürlich High-End. Das kann jetzt nicht jede Praxis machen, solche Geräte zu kaufen. Aber das machen wir auch mit Erfolg. Das geht bei vielen Suchtmitteln auch so.
Und das Gehirn hat das dann abgespeichert, dass es weggeschoben
wird? Dass es weg soll, ja. Weil man ja jede Stunde raucht, wird es mit sehr vielen Schlüsselreizen verbunden. Nämlich, wenn Sie jeden Morgen zum Kaffee rauchen, dann kann das Gehirn sagen, okay, Kaffee ist gleich Rauchen. Wenn Sie bei der Bushaltestelle immer rauchen, dann weiß das Gehirn, warten ist gleich Rauchen. Und wenn Sie dann, das ist die sogenannte operante Konditionierung, der Pavlovsche Hund, wenn Sie so wollen. Der Pavlov hat das so gemacht, der hat eine Glocke geklingelt und dann hat er dem Hund was zu fressen gegeben. Und irgendwann hat er mit dem Glockenklingeln schon den Speichelfluss machen können. Und so ähnlich ist das auch beim Rauchen. Irgendwann, wenn ein Raucher zur Bushaltestelle geht und sieht dieses Schild 5 Minuten warten, dann sagt das Gehirn Rauchen. Und dann kriegt man, egal ob man gerade geraucht hat, die Lust zu rauchen. Und diese kleinen Situationen, die gilt es anzuschauen und zu gucken, was mache ich stattdessen, sich abzulenken. Nicht zu sagen, es ist so schlimm, ich darf nicht rauchen, sondern wenn ich jetzt an die Bushaltestelle gehe und mich überkomme es zu rauchen, dann kann ich mit meinem Handy spielen. Oder was nachlesen oder einmal tief durchatmen oder was anderes machen, dass man sich vorher schon ein bisschen überlegt. Und das üben wir mit den Patienten und Patientinnen auch. Was mache ich in solchen kritischen Situationen in meiner, und es ist ganz wichtig, da genau drauf zu schauen, weil das ist sonst immer so was, wo man leicht wieder reinschlittert.
Ja.
Wenn man sich ärgert, wenn man sich freut, wenn man müde ist, will man rauchen, wenn man zu aufgedreht ist, will man rauchen, da sieht man schon, das kann ja gar nicht stimmen. Die Substanz kann es gar nicht machen, die kann einen nicht müde machen und wach machen. Das ist reine Psyche im Kopf. Das finde ich das Spannende am Rauchen, es ist sehr viel Psyche, wo man sich das anschauen muss, welche Funktion hat die Zigarette und was könnte denn die Funktion ersetzen. Und das finde ich das Spannende, wenn ich mit Raucherinnen und Rauchern arbeite, das Rauchen, Leben eines Rauchers ist ein bisschen langweilig, weil die alles, was sie im Leben so machen, mit Rauchen belohnen, ja. Aber das Leben ist viel vielfältiger. Es gibt so viele schöne Dinge, die man tun kann, anstelle zu rauchen. Die kleinen sind, die nichts kosten und sich immer wieder belohnen mit was anderem. Und da die Welt ein bisschen freier zu machen und den Blick ein bisschen zu weiten, das ist so unsere Aufgabe als Raucherentwickler.
Okay, ja, ich stelle es mir gerade vor. Also es ist auch sehr persönlich wahrscheinlich. Entwirft irgendwann jeder so einen Notfallplan für sich, der genau abgestimmt ist auf die Person?
Im Klassiker machen wir das einem Raucherentwöhnungskurs. Die Raucherentwöhnungskurse werden von den Krankenkassen bezuschusst. Wenn sie bezuschusst werden, sind sie gut, dann sind sie evidenzbasiert. Da gibt es viele, viele Anbieter. Auch man kann einfach die Krankenkasse fragen. Die haben da ganz klar, können die einem sagen, wo man hingeht. Soll. Und in diesen Kursen macht man genau sowas. Man sammelt zum Beispiel, wir sammeln mit den Teilnehmern zusammen, womit kann man sich denn belohnen? Jeder schreibt 3 Sachen auf einen Zettel, die schmeißen wir in ein Schatzkästchen. Das klingt banal, ist es aber nicht. Und dann nehmen sie alle raus und jeder liest sich das vor und alle denken, ach, das könnte ich ja auch machen. Und schon weitet sich der Horizont. Wenn 10 Leute 3 Sachen aufgeschrieben haben, haben wir 30 Sachen, die man anstelle von Rauchen machen. Und die Menschen gucken und sagen, ja toll, was kann ich mein Leben erweitern? Also es geht darum zu gucken, Was ist denn das Ziel, was ich erreichen will? Das Ziel ist ein tolleres Leben, wo ich freier bin, wo ich diesen Zwang nicht mehr habe, wo ich frischer atmen kann und wo ich mich auf vielfältige Weise belohnen kann. Das ist der Trick. Und dann ist es gar nicht mehr so schwer.
Und was passiert noch und wie lange dauert es? Also ich komme dahin und dann bin ich im Einzelgespräch oder?
Das kann man. Man kann einzeln, man kann Gruppen machen, man kann sich beim Arzt beraten lassen. Also das Einfachste wäre, sich beim Arzt beraten zu lassen, sich ein Medikament verschreiben zu lassen. Darüber können wir gleich nochmal sprechen, welches da gibt. Und es einfach mal zu versuchen. Wenn das nicht klappt, würde ich einen Raucherentwöhnungskurs machen in der Gruppe, weil es am schönsten ist und am entspannendsten ist. Das ist die Standardprogramme. Ungefähr 3x3 Stunden machen wir, also 3 Stunden, also 3x3 Wochen lang, immer 3 Stunden pro Woche. Das kann man online machen, offline machen. Es gibt so andere, aber ungefähr so in der Stundenzahl. Und da guckt man sich in der Gruppe genau, also eigentlich haben wir jetzt einen kleinen Rauchentwöhnungskurs gemacht, weil wir genau erstmal informieren, wie funktioniert das Rauchen im Gehirn, dann wie ist es mit diesen Schlüsselsituationen, dann wie funktioniert so eine Zigarette, wir reden auch über die Tabakindustrie, was wir ausklammern ist, wie schädlich das ist, das nicht. Und dann machen wir gemeinsam einen Stopptag, überlegen den machen wir gemeinsam. Und die Patientinnen und Patienten rauchen gemeinsam die letzte Zigarette. Es gibt ein Abschiedsritual. Ich sei nicht böse, tschüss, wir hatten eine schöne Zeit zusammen, aber jetzt ist vorbei. Dann kommen die zurück und dann die schönsten Minuten, dann begrüße ich sie als Nichtraucher. Und dann arbeiten wir weiter, dann gucken wir, was dazwischen kommen kann, weil die Feuerwehr, sage ich immer, die Feuerwehr übt, wenn es nicht brennt. Mm. Das heißt, dann üben wir, was passiert, weil wenn ein Feuerwehr kommt und das Haus steht in Brand, hat nicht geübt, was er machen soll. Das heißt, wenn sie auf eine Party kommen und eine angeboten bekommen und nicht vorher überlegt haben, was sage ich da, haben sie im Mund. Aber wir üben vorher bei einer Party, was kann man, einen Kessenspruch kann man sich vorher schon überlegen. Und dann ist man nämlich gewappnet in den kritischen Situationen. Wir schauen uns auch in einem zweiten Schritt kritische Situationen an, was kann dazwischen kommen. Und jeder sagt eine und wir überlegen in der Gruppe gemeinsam, was können wir denn stattdessen machen? Und dann gehen die Strahlen draus und ja, unsere Quoten geben uns recht, es klappt.
Sehr Ach, gut. Tatsächlich. Also haben Sie eine Zahl, wie viele schaffen es dann dauernd?
Also wenn man bundesweit anschaut, alle Rauchern würde, also der einfache, man sagt so, der einfache Willensentscheid, 5%, haben wir ja vorhin gesagt. Wenn Sie nur Medikamente nehmen, haben Sie ungefähr 20%, die es schaffen. Und ein Kurs geht von 38-50%, die nach einem Jahr das schaffen. Klingt wenig. Ist aber für eine Suchterkrankung wahnsinnig viel. Ja. Und man kann es ja öfters probieren.
Ja. Also dieser psychologische Moment scheint sehr wichtig zu sein. Auch Voll. Das Feierliche fand ich jetzt so interessant, wie Sie das geschildert haben.
Ja, und das mit sei dem Ritual. Nett zu dir selbst. Ja, gib ein Ritual. Ich habe mich bewusst entschieden und ich will das auch gar nicht verteufeln, die Zeit. Die hat mir vielleicht auch was gebracht. Früher war ich so unsicher, habe mich an Zigarette festgehalten. Das brauche ich nicht mehr. Und jetzt ist aber ein tolles neues Leben. Nur so geht's. Weil sobald man sich frustriert, das bringt dann ganz schlecht. Es gibt sofort, wir nennen das in der Psychologie, ist natürlich Psychologie dahinter, Reaktanz. Dann mache ich erst recht was Falsches. Wenn ich jemanden bedrohe, beschimpfe, du schaffst das sowieso nicht. Sie ruinieren ihre Gesundheit, wenn sie so weitermachen. Das ist typisch, früher haben Ärzte so gesprochen. Ja, wenn sie so weitermachen, werden sie sterben. Das ist jetzt kein Gefühl, um aufzuhören. Da fühle ich mich verschüchtert und klein und doof und werde sauer, was soll das? Und dann rauche ich erst mal eine. So arbeiten wir gar nicht.
Interessant. Die Medikamente, genau. Was gibt es da? Und kann ich mir sonst vielleicht auch selber Nikotinpflaster holen und es so selbst versuchen?
Also unbedingt Medikamente. Es gibt nur 3 Medikamente zum Rauchen aufhören, die First Line zugelassen sind, also die sinnvoll sind. Allen voran das Nikotin. Wir haben ja vorhin besprochen, dass man eine psychische Abhängigkeit hat, weil man es halt so gewohnt ist in Schlüsselsituationen und eine Abhängigkeit vom Nikotin. Wir haben das eigentlich super rausgearbeitet und genau das Nikotin macht Folgendes, es nimmt einem total die körperliche Abhängigkeit. Das heißt, Sie haben keinen körperlichen Entzug. Sie nehmen ein Nikotinpflaster und es wird so hochdosiert, dass man völlig normal durch den Tag geht und nur diese Schlüsselsituation bearbeiten muss. Das heißt, die Hälfte ist schon mal weg. Und das ist der Trick daran. Und man macht das so lange, bis man mit diesen Schlüsselsituationen klarkommt. Und zwar, der Mensch braucht für jedes Verhalten ungefähr 3 Monate. Man nimmt es 3 Monate, bis man wirklich an der Bushaltestelle was anderes macht. Bis man wirklich morgens in der Früh zum Kaffee was anderes, nicht mehr an Rauchen denkt, ja. Nach der Sexualität zum Beispiel. Manche sagen, ich kann mir nicht vorstellen, Sex zu haben, ohne nachzurauchen. Das ist sicher furchtbarer Sex. Man darf natürlich nicht sagen, 70% der Bevölkerung haben da schlechten Sex, das darf man nicht sagen. Sondern, das würde wieder Reaktanz, sondern dann würde ich sagen, na ja, man könnte ja mal gucken, was man sonst noch machen kann. Zum Beispiel kuscheln. Oder was anderes. Und dann ist es auch wieder spannender.
Verstehe, ja.
Also das ist das, und das nimmt man 3 Monate und dann übt man in diesen 3 Monaten das rauchfreie Leben ein und dann setzt man die Nikotinpräparate ab. Dann erst. Viele sagen, ich habe Nikotin probiert, hat nicht genützt, habe ihn dann eine Woche wieder abgesetzt. Nee, 3 Monate nehmen und dann kann das Gehirn die Verbindung zwischen den Präparaten und diesem dann einsetzenden eine Woche dauernde Entzugserscheinung nicht mehr herstellen. Das ist der Trick. Also Nikotinpräparate helfen. Es gibt Nikotin-Kaugummi und Nikotin-Pflaster und es gibt Nikotin-Mundspray. Wirken alle gut. Am besten ist die Kombination zwischen einem langwirksamen Form, einem Pflaster und wann immer man Lust hat, noch eine kurzwirksame Form, ein Kaugummi oder ein Spray zu verwenden. Gibt es eine Apotheker und ich würde mich dringend von den ApothekerInnen beraten lassen, wie man das anwendet. Das will ich jetzt hier nicht so ausbreiten, aber das muss man gut anwenden können. Da gibt es viele Fehler, die man machen kann.
Was ist eigentlich mit Hypnose?
Mache ich furchtbar gerne, habe ich erst gestern gemacht. Ich habe auch einige geheilt. Hypnose ist aber von der Evidenz her, es gibt keine Studien, die sagen, dass es mehr als Placebo wirkt. Hm. Ich mache es gern zusätzlich, so als Entspannungsverfahren. Nur wenn jetzt ein Hypnotiseur sagt, 100% Erfolgsquote oder sowas, Finger weg, das sind Scharlatane. Das ist Raucherentwöhnung, ist, wer über 50% verspricht, lügt. Ja, gewinne ich übrigens jeden Prozess, liebe Zuhörer. Mir völlig egal. Der lügt. Das schafft man nicht. Kann man machen, ist aber nicht evidenzbasiert. Ich würde nicht viel Geld für einen Hypnotiseur, ich würde lieber das Geld für einen von der Krankenkasse bezuschüssten Raucherentwöhnungskurs machen.
Ja.
Bezahlen. Aber es gibt noch 2 andere Medikamente, die verschreibungspflichtig sind vom Arzt. Ein Medikament, was den Suchtdruck im Gehirn richtig abschaltet, weil es den Nikotinrezeptor blockiert. Es wirkt ein bisschen wie Nikotin, man hat keine Entzugserscheinung, aber wenn man dann raucht, dann macht es keinen Spaß mehr. Das muss man sich verschreiben lassen, hat wenig Nebenwirkungen, ist sehr wirksam, ist aber, da müssen Sie einmal zum Hausarzt gehen. Varenicline heißt es, der Wirkstoff. Gibt es auch schon generisch von verschiedenen Firmen. Nimmt man auch 3 Monate aus den gleichen Gründen.
Ist es auch ratsam, sich neue Freunde zu suchen, ein neues Umfeld? Sie hatten sogar mal gesagt, als Tipp empfiehlt es sich auch, die Wohnung zu verändern.
Also neue Freunde nicht, weil die meisten haben sicher ganz nette Freunde.
Ja.
Wenn sie nicht die Kettenraucher sind, die dauernd stänkern. Im Fassen des Wortes. Nein, bleiben wir nette soziale Menschen. Wir üben ja, ist auch manchmal schwierig, das soziale Leben als Raucherin oder Raucher, weil es ja dann diese Rauchergrüppchen uns gibt. Man muss sich entweder wirklich gut üben, was mache ich in diesem, ich sehe auch bei uns, bei mir im Krankenhaus, auch Rauchergrüppchen, wo Nichtraucher stehen, die was anders machen, auf dem Strohhalm kauen oder sowas, oder auf dem Zahnstocher, die das geschafft haben. Ist aber sehr schwer. Also neue Freunde finde ich ein bisschen viel. Ich würde aber unbedingt, wenn ich aufhöre zu rauchen, was umstellen, dass mein Gehirn merkt, es ist was anderes. Das reicht schon, dass man sich jeden Morgen in einen anderen Stuhl setzt, wo man nicht geraucht hat. Dass man was anderes frühstückt, dass man irgendwas verändert. Das ist ganz wichtig, das Gehirn ist so ein Gewohnheitstier und das will umprogrammiert werden. Und in diesen 3 sensiblen Monaten, von denen ich gesprochen habe, ist es gut, sich möglichst viel umzuprogrammieren, ein bisschen was anders zu machen. Das muss kein Geld kosten, das muss auch keine große Sache, aber wenn Sie plötzlich aufwachen und sagen, oh, der Tisch steht woanders, ah ja, ich rauche nicht mehr. Ganz toll, wenn in das Anker setzen im Gehirn. Wenn man sich ganz viele Anker, am Schreibtisch in der Arbeit, den Monitor woanders hinstellen. Irgendwie die Maus in andere, dass man das irgendwo rausnehmen muss, dass man irgendwas machen muss, um so zu erinnern, ich rauche nicht mehr. Das habe ich mir vorgenommen. Richtig, so war's. Das sind ganz feine Tricks, die aber wahnsinnig wirksam sind.
Mhm. Ja, also super. War das denn schon vor 30 Jahren auch so dieser psychologische Angang, dass man immer motiviert?
Nicht ganz so. Also das ist so, in den letzten 15 Jahren ist Motivation, das ist ein und alle, weil es Evidenz, gute Studien gibt, dass Motivation das Einzige ist, was hilft in der Sucht. Es gibt die Sucht, eine motivierende Gesprächsführung und es ist ganz klar, wir haben auch die Suchtbehandlung ganz umgestellt, wir motivieren nur noch. Wenn einer sagt, ich bin dann am 2. Tag rückfällig geworden, sagen wir, toll, 2 Tage. Wir lachen schon. Wir kriegen, was ist denn da mir so ein Stempel gestellt, motiviert, ja, dass ich immer wieder... Und das klappt wahnsinnig gut. Die Patienten sind glücklich und haben den Drive, was zu ändern. Also das hat sich viel geändert in der Suchtmedizin.
Das ist wahrscheinlich auch in jedem Aspekt so denkbar. Dann könnte ich vielleicht meinen Teenager-Sohn auch bei Hausaufgaben so motivieren, statt zu sagen, wenn du so weitermachst, dann wird es schlecht enden.
Bringt gar nichts.
Ach nein.
Bringt nicht viel, nee.
Ja. Nee, aber wenn ich dann anders rangehe, so toll, dass du schon 3 Zeilen geschrieben hast.
Ja, Wobei, wenn sie es als Technik einsetzen, das Problem ist, als ich diese Ausbildung gemacht habe für motivierende Gesprächsführung und habe bei meinem Sohn gesagt, wie denkst du über Zimmer aufräumen oder so, der Papa, jetzt quatsch ich so blöd.
Ach so, das hast du so wahrgenommen.
Ja. Bei Partnern in der Familie ein bisschen schwer, also, weil das, die gehen einem sofort auf den Leim, ob du es, wie du es meinst. Das muss, aber ich sag's mal, es muss auch ein bisschen von Herzen kommen. Ihr müsst auch, also es ist nicht, ihr seid kein Papagei, es muss auch aus eurem Herzen kommen. Ihr müsst es auch wirklich glauben an den Patienten. Und wenn ihr es nicht schafft, an den Patienten zu glauben, seid ihr falsch in der Suchtmedizin. Hin. Ihr müsst schon auch das, ich glaube auch daran, dass sie es schaffen. Und der durchschnittliche Raucher braucht 6 Aufhörversuche bis zur lebenslangen Abstinenz. Das heißt, es ist ganz wichtig zu probieren. Ich weiß nicht, ob es ein Podcast war, ich habe mal eine Veranstaltung mit Reinhold Messner gemacht. Ach ja, mit der Bunten, genau. Ich habe mal eine Veranstaltung mit Reinhold Messner gesagt und der hat zu mir dann irgendwann, ich habe mich mit dem ganz gut verstanden, und der hat zu mir gesagt, er hat irgendwie zu mir gesagt, wir sind aus demselben Holz geschnitzt, ich mag die Berge, sie mögen Raucherentwöhnung, aber ich will Ihnen eins mitgeben, ich habe es nie beim ersten Mal geschafft. Ich habe es immer mehrmals probiert und ich bin nur so berühmt geworden, weil ich es immer einmal mehr probiert habe als die anderen.
Ah, ja.
Und ich habe mir immer professionelle Hilfe geholt. Ich habe immer die Sherpas gefragt, wo ist der richtige Weg? Ich habe das beste Material gehabt. Also aufs Rauchen kann man sagen, natürlich Medikamente nehmen und den Berg erklimmen. Natürlich einen Experten fragen, wie geht. Der Berg ist derselbe, man steht auf dem Gipfel und ist glücklich. Aber man hat es richtig gemacht, wie der Reinhold Messner, nicht in Badelatschen darauf, sondern mit dem besten Schuhwerk, im richtigen Weg, wo ihm die Sherpa gesagt, wo er gehen muss, oder ich als Raucher, Rauchfreientwöhner, es sagen kann, ich nehme Medikamente und ich habe es öfters probiert und dann klappt's.
Dahin geht auch meine letzte Frage. Ich fand das so spannend und auch berührend, als Sie dann vor ein paar Jahren sagten, alle, die ich entwöhne, verändern auch sonst etwas im Leben.
Ich bin manchmal ein bisschen eifersüchtig, wie sehr diese Menschen aufblühen. Ich meine, ich rauche nicht, aber wenn so ein Raucher, wenn der plötzlich merkt, er hat das geschafft, und die kriegen ja relativ schnell so einen Gesundheitsboost, die kriegen viel mehr Frische, viel mehr Aktivität, ja, und sind dann so stolz auf sich, dass sie auch viele andere Dinge im Leben ändern. Mehr essen, mehr gesünder essen zum Beispiel, mehr Sport treiben, geht auch, wenn man mehr schnaufen kann. Also das finde ich so toll. Und manchmal ist es auch, dass man denkt, oh Gott, also mit meinem Partner muss ich eine paar Therapie machen oder den doch mal rausschmeißen. Also ich merke schon, dass die Menschen sehr viel verändern. Also Rauchen aufhören verändert was. Es ist eben eine schwere Sucht. Wenn man das loskriegt, hat man auch die Energie, andere Dinge, die einen stören, zu ändern. Das sehe ich immer, das ist meine klinische Erfahrung. Ich kann das nicht mit Evidenz basieren, aber die vielen Tausenden von Rauchern, die ich entwöhnt habe, da habe ich das gesehen, dass die im Positiven immer was verändern. Das ist ganz toll.
Also finde ich wahnsinnig spannend und total motivierend, mit Ihnen zu sprechen. Sehr unterhaltsam obendrein.
Danke.
Vielen Dank.
Ich hoffe, ich mach's wirklich gern.
Ich hoffe, viele von euch können es umsetzen oder weitergeben. Also danke und hört nächste Woche gerne wieder rein mit einem neuen spannenden Thema.
Vielen Dank.